Willkommen beim Report-Podcast. Mein Name ist Susanne Schnabel. Und bei uns dreht sich heute alles um die Frage, wie kommen wir nach dieser Krise wieder wirtschaftlich auf die Beine? Die Regierung nennt das Comeback, die EU Wiederaufbau. Beide versprechen Milliarden, damit Unternehmen nicht nur Jobs sichern, sondern auch neue schaffen. Wie das genau funktionieren soll und welche Rolle dabei Milliarden Staatsschulden spielen, das habe ich Finanzminister Gernot Blümel im Reportstudio gefragt. Guten Abend.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Koste es, was es wolle, Herr Finanzminister, gilt das auch weiterhin trotz einem Rekorddefizit?
Wir haben von Anfang an gesagt, wir werden das notwendige Geld zur Bekämpfung der Krise bereitstellen. Da ist es vor allem darum gegangen, dass wir die gesundheitlichen Probleme in diesem Land beheben wollen, dass wir Arbeitsplätze durch diese Krise retten wollen und den Unternehmen helfen wollen, diese schwierige Situation zu überwinden. Da gibt es auf den letzten Metern noch Notwendigkeiten, wo es mehr Geld braucht, aber darüber hinaus braucht es auch einen Turbo für den Aufschwung, der danach kommt. Und beides haben wir heute in der Regierungsklausur gemeinsam in der Koalition auch zum Teil bereits beschlossen, zum Teil geplant und in einer entsprechenden Budgetnovelle auch abgebildet.
Aber wird es darüber hinaus noch Geld geben? Viele Wirtschaftsforscher und Forscherinnen sagen, das ist gut, das ist schön, aber um ihre Ziele, ihre Versprechen einlösen zu können, wird es mehr brauchen. Kurzum, frei nach Kreisky. Können Sie sich noch mehr Milliarden an Schulden vorstellen, anstatt noch mehr Arbeitslosen?
Wir haben heute, wie gesagt, eine eigene Novelle des Bundesfinanzgesetzes und Bundesfinanzrahmengesetzes auf den Weg gebracht und dem Parlament übermittelt. Die wird in den nächsten Wochen beschlossen, wo wir insgesamt Mehrausgaben von 5,5 Milliarden Euro vorgesehen haben. Es gibt auch Mindereinnahmen, weil die Wirtschaftsforscher von einem geringeren Wachstum als ursprünglich geplant ausgehen. Und insgesamt wird das natürlich den Schuldenberg steigern, aber wir können uns das leisten, denn Österreich kann sich noch immer zu sehr günstigen Konditionen Geld ausborgen. Das ist vor allem auch der Tatsache geschuldet, dass wir in den letzten Jahren eine sehr solide Wirtschafts- und Budgetpolitik gemacht haben. Gleichzeitig hilft die Zentralbank mit der Geldpolitik massiv mit. All das führt dazu, dass wir das notwendige Geld bereitstellen können.
Aber schaffen wir es, diesen Schuldenberg, und damit sind alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gemeint, in den nächsten Jahren noch abzutragen, ohne neue Steuern, wie Sie es versprochen haben, und ohne einem Sparpaket?
Genau das ist der Plan. Wir referenzieren hier immer auf die Zeit auch nach der Finanz- und Wirtschaftskrise von vor ca. 10 Jahren. Damals hat es einen Höchststand gegeben von ca. 84% Staatsverschuldung und innerhalb von 5 Jahren ist dieser Schuldenberg relativ zur Wirtschaftsleistung gesunken auf ca. 70%, ohne dass wir jemandem etwas weggenommen haben, ohne neue Steuern einzuführen. Und das ist auch der Plan für die Zukunft. Wir wollen aus diesem Schuldenberg heraus wachsen. Dafür brauchen wir aber viele gesunde Unternehmen, die viele Arbeitsplätze schaffen und halten. Und deswegen investieren wir so viel in den Standort. Und gleichzeitig wollen wir mit den Maßnahmen, die wir heute in der Regierungskasse beschlossen haben, mit mehr Geld für Investitionen den Aufschwung noch mehr einen Turbo geben. Gleichzeitig gibt es auch das Geld aus dem Wiederaufbaufonds aus Brüssel. All das soll dazu beitragen, dass die Wachstumsraten in Zukunft höher sind und wir so aus dem Schuldenberg herauswachsen.
Jetzt gibt es aber berechtigte Zweifel, ob Ihre Rechnung überhaupt so aufgeht. Also Sie haben ja versprochen, allein heuer sollen die Hälfte aller Menschen, die derzeit arbeitslos sind oder in Kurzarbeit sind, wieder in eine reguläre Beschäftigung kommen. Da wartet aber davor noch ein großes Hindernis im Sommer, nämlich eine mögliche Pleitewelle. Und da reden wir gar nicht von der Insolvenz einer möglichen des MAN-Werkes in Steyr, sondern Betriebe in der Gastronomie, im Tourismus könnten ab Juli ihre fälligen Steuern, die gestundet wurden, und Abgaben an die Sozialversicherung nicht vielleicht bedienen. Haben Sie auch dafür einen Plan oder wird es unausweichlich Insolvenzen geben?
Zunächst haben wir die Maßnahmen so aufgesetzt, dass sie wirklich helfen und angekommen sind. Das haben wir alleine daran gesehen, dass im letzten Jahr 2020 es um ca. 40% weniger Insolvenzen gegeben hat als in normalen Jahren. Und das, obwohl es eine massive Weltwirtschaftskrise gegeben hat. Natürlich wird es hier gewisse Nachholeffekte geben, aber wir haben auch hier vorgesorgt. Wir haben nämlich das Ratenzahlungsmodell in der Finanz adaptiert. Das heißt, bis zu 3 Jahre kann die Schuld weiterhin Rate für Rate abgezahlt werden. Da gibt es flexible Vereinbarungen, die individuell mit den Unternehmen abgesprochen werden, um eben auch sicherzustellen, dass wir die Unternehmen nicht überfordern. Denn genau das wollen wir erreichen, dass alle, die gesund sind, alle gesunden Unternehmen, die weiterhin wirtschaften können, die Arbeitsplätze schaffen können, die vor der Krise funktionierende Geschäftsmodelle gehabt haben, auch nach dieser Krise weiter da sind, um eben entsprechend wirtschaften zu können. Das ist damit auch sichergestellt.
Ja, aber reicht das, Herr Finanzminister? Ich wollte Sie vorher nämlich insofern unterbrechen, Sie haben von Nachholeffekten gesprochen. Wirtschaftskammerpräsident Maras sagt selbst, das wird eben davon abhängen, ganz salopp formuliert, dass der Staat nicht sofort die Kohle haben will. Also Ratenzahlungen reicht das oder wir davon, dass die Steuern werden müssen, sonst wird es eine solche Pleitewelle geben.
Nochmals, wir haben die Ratenzahlungen sehr, sehr flexibilisiert, auch eine Streckung möglich gemacht und deswegen gehen wir davon aus, dass die Unternehmen auch damit das Auslangen finden. Wir beobachten die Situation aber sehr, sehr genau. Wir wissen, dass es manche Bereiche der Unternehmen gibt, wo es weitere Herausforderungen gibt, wie zum Beispiel die Stadthotellerie, weil der Städtetourismus stärker getroffen sein wird und länger getroffen sein wird durch den noch reduzierten internationalen Tourismus als andere Branchen. In anderen Branchen haben wir bereits im letzten Jahr gesehen, dass die Rückkehr des Wirtschaftsausschwungs sehr, sehr schnell kommen kann. Und deswegen wollen wir auch genauer ansehen, ob es hier weitere Maßnahmen braucht und das auch im Comeback-Plan abbilden.
Gut, weitere Maßnahmen schließen Sie also nicht aus. Kommen wir zu einem heute präsentierten Projekt. Langzeitarbeitslose, derzeit 147.000 Menschen an der Zahl. 50.000 sollen bis Ende nächsten Jahres mit einem eigenen Projekt in Beschäftigung gebracht werden. Aber budgetär ist das überhaupt nicht abgebildet. Sie hoffen da auf Geld aus Brüssel. Was ist, wenn das nicht kommt?
Ich muss Sie korrigieren. Wir haben das größte Paket für den Arbeitsmarkt, das es jemals in der Geschichte der Zweiten Republik gegeben hat, bereits im letzten Jahr im Budget für 2021 und die folgenden Jahre verankert. Es hat noch nie eine so große Summe für die aktive Arbeitsmarktpolitik gegeben wie derzeit. Das ist auch richtig so, denn die Herausforderung ist eine gigantische. Wir wollen dafür sorgen, erstens, dass möglichst viele Menschen bis zum Ende der Krise ihren doch gefährdeten Arbeitsplatz durch die Kurzarbeitsmaßnahme behalten können. Und zweitens wollen wir durch zusätzliche Mittel hier auch versuchen, Beschäftigungslose wieder in Beschäftigung zu bekommen. Und darüber hinaus soll es von dem EU-Wiederaufbaufonds auch entsprechend Geld geben, um hier auch weiter mithelfen zu können. Aber es ist falsch, wenn Sie sagen, es gäbe zu wenige Mittel. Das ist eine der Prioritäten, die wir gesetzt haben, weil uns wichtig ist, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten.
Herr Finanzminister, das habe ich nicht gesagt. Die Frage war ganz konkret, woher soll das Budget für dieses Langarbeitszeitlosen-Projekt, damit ich es herausbekomme, kommen? Woher denn? Das findet sich nicht in den Budgetunterlagen.
Nochmals, wir haben ein noch nie dagewesenes Budget genau für das, für den aktiven Arbeitsmarkt eingeplant. Plus, es gibt Geld aus dem Wiederaufbaufonds, wo jetzt gerade die Verhandlungen mit der Kommission laufen, damit das auch genehmigt wird. Und ganz klar ist, dass das eine Priorität ist, denn es kann nicht sein, dass so viele Menschen um den Arbeitsplatz bangen müssen und darüber hinaus in einer schwierigen Situation keine Arbeit finden. Da gehört es grundlegend dazu, dass wir eine Standard- und Wirtschaftspolitik machen, die es den Unternehmen auch ermöglicht, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist die Grundvoraussetzung, denn Unternehmen schaffen Arbeitsplätze und nicht der Staat. Und dann darüber hinaus braucht es proaktive Mittel, um hier auch entsprechend unterstützen zu können.
Sie haben es gerade selber gesagt, darüber wird dann in Brüssel verhandelt. Kommen wir ganz konkret zu diesem EU-Hilfsfonds. Da haben Sie heute einige Projekte mit der Umweltministerin vorgestellt, aber nicht alle, die sich auf diesen angeblich rund 600 Seiten finden. Das macht Belgien zum Beispiel. Auf Knopfdruck kann ich als Bürgerin hier alles nachlesen. Warum diese Geheimniskrämerei?
Weil der Plan noch nicht endverhandelt ist mit der Kommission. Wir haben den Plan lange vorbereitet und versucht, hier möglichst genau abzustimmen und aus den Fehlern, die auch andere Staaten gemacht haben, zu lernen. Viele andere Staaten haben hier sehr pauschal eingemeldet und da ist von der Kommission vieles abgelehnt worden. Wir sind den anderen Weg gegangen. Wir haben intensiv mit der Kommission bereits im Vorfeld Gespräche geführt, um dann eben die Einreichung anzupassen. Und die internen Rückmeldungen sind sehr, sehr positive. Wir werden hier intern von der Kommission gelobt für den Detailgrad auch der Maßnahmen. Und sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind, kann dieser Plan auch veröffentlicht werden.
Wann denn? Da geht es immerhin um 3,5 Milliarden Euro.
Sobald der Plan abgeschlossen ist in den Verhandlungen, das wird in den nächsten Wochen der Fall sein.
Dann kann man es auf der Homepage nachlesen.
Das ist dann ein Beschluss im Ministerrat, den wir auch veröffentlichen.
Gut. Was heute ein bisschen zu kurz gekommen ist bei der Präsentation, Sie haben Projekte, die nachhaltig sein sollen, Sie haben Projekte, die die Digitalisierung vorantreiben. Was ich nicht gehört habe, ist, was ist mit der Verwaltung? Jetzt haben wir in dieser Krise ja schmerzhaft festgestellt, die ist weder digital, also zu wenig digital, muss man sagen, und sie ist nicht schnell, Contact Tracing, wie viele Intensivbetten gibt es, bis hin zu den Impfterminen. Das funktioniert in Österreich sehr langsam oder gar nicht. Warum und wenn, wie soll die Verwaltung hier besser, schneller, digitaler werden?
Wir haben in dieser Krise in den verschiedenen Bereichen gesehen, dass manche Verwaltungsbereiche an ihre Grenzen stoßen. Das ist zum Teil auch normal, wenn ich an das AMS denke, wo in Normalzeiten auch Kurzarbeit angeboten und abgewickelt wird. Aber es hat eine Vertausendfachung der Anträge gegeben und jedes System wird kurzfristig überlastet sein mit einer Vertausendfachung der Frequenz. In anderen Bereichen hat das zum Beispiel in der Finanzverwaltung sehr, sehr gut funktioniert. Da darf ich mich auch bei der exzellenten Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Finanzministerium und der Finanzverwaltung bedanken. Aber darüber hinaus gibt es natürlich in den verschiedensten Bereichen die Notwendigkeit, weiter zu digitalisieren, weiter hier niederschwellige Angebote zu machen. Und auch da soll ein Teil des Geldes dafür verwendet werden.
160 Millionen steht zumindest heute so im Vortrag. Was aber nicht angesprochen wurde und fehlt, und da gibt es massive Kritik, die Ökologisierung. Das ist ja wirklich ein Herzstück auch Ihrer Regierung über die heutigen Pläne hinaus. Fix ist nächstes Jahr im ersten Quartal, wird CO2 einen Preis bekommen, praktisch übersetzt nichts anderes, Autofahren wird teurer. Was Sie aber nicht gesagt haben, wird es auch Entlastungen geben. Wir reden von der versprochenen, das haben Sie noch im Oktober versprochenen, Lohnsteuersenkung, von der zweiten Tarifstufe. Wir reden von der kalten Progression. All das haben Sie im Oktober gesagt, sei noch im Plan. Was ist jetzt damit?
Das ist natürlich nach wie vor richtig, denn das Regierungsprogramm gilt und das Regierungsprogramm ist geschrieben worden, um es in dieser Periode auch umzusetzen.
Also Lohnsteuersenkung, Herr Finanzminister, schon im nächsten Jahr. Ich würde jetzt gern von Ihnen da eine konkrete Antwort haben.
Viele Maßnahmen davon haben wir bereits umgesetzt. Einige Maßnahmen haben wir vorgezogen, wie zum Beispiel die Senkung der ersten Stufe der Lohn- und Einkommensteuer. Die haben wir bereits letztes Jahr auch rückwirkend in Kraft treten lassen, damit es schnell eine Entlastung für die Menschen in Österreich gibt, um hier auch die Kaufkraft anzukurbeln. Und weitere Maßnahmen werden folgen. Wenn die fertig verhandelt sind in der Koalition, dann komme ich gerne wieder zu Ihnen in den Report.
Ja, aber das werden Sie ja nicht am Jahresende erst verhandeln. Sie müssen ja eine Grobplanung haben. Wird es die Steuersenkung der zweiten Tarifstufe, wie versprochen, schon im nächsten Jahr geben? Wird es eine stufenweise Senkung der Körperschaftssteuer, nicht unwesentlich für die Industrie, im nächsten Jahr schon geben? Oder muss das nach hinten verschoben werden?
Die Maßnahmen, die Sie aufgezählt haben, sind alle wichtig und im Regierungsprogramm verankert und deswegen werden sie auch in dieser Periode umgesetzt werden. Den genauen Zeitplan kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, die Verhandlungen laufen. Wenn wir die Verhandlungen Schritt für Schritt einen Zwischenabschluss gemacht haben, dann können Sie mich gerne wieder einladen.
Vielleicht wollen Sie uns noch zu den folgenden Fragen etwas Konkretes sagen. Sie haben derzeit eine Herkulesaufgabe zu bewältigen als Finanzminister. Gleichzeitig ermittelt aber die Justiz gegen Sie und Sie haben Erklärungsbedarf bezüglich der Chatprotokolle. Da hat heute Bundeskanzler Kurz im Morgenjournal gesagt, im Nachhinein würde er einiges anders machen. Jetzt läuft ein neuer Bestellungsvorgang. Würden Sie da jetzt, im Rückblick dessen, was passiert ist, etwas anders machen? Ganz konkrete Frage, soll künftig auch nur eine Person, ein Alleinvorstand Thomas Schmidt nachfolgen oder wollen Sie Lehren daraus ziehen und wie international üblich hier zwei Personen an die Führungsspitze setzen?
Also ich muss Sie hier korrigieren, was ist hier international üblich? Die Art und Weise, wie die verschiedenen Länder ihre Beteiligungen verwalten, ist höchst unterschiedlich. In Österreich hat es auch verschiedene Varianten gegeben und der Alleinvorstand war hier auch immer wieder die Regel. Das heißt, wir sind hier genau in dem, was auch im Gesetz drinnen steht, in den Erläuterungen, dass mit dem derzeitigen Portfolio ein Alleinvorstand ausreichend ist. Ich halte mich auch hier an die Empfehlung des Aufsichtsrates, der hier auch keinen Änderungsbedarf sieht. Und die zweite Frage, die Sie auch hier gestellt haben, war, ob es wieder so werden wird. Nun, beim letzten Mal gab es das Gesetz für die ÖBAG noch gar nicht. Das heißt, beim letzten Mal gab es hier auch eine andere Rechtsform. Es gab keinen Aufsichtsrat, es gab keine Aktiengesellschaft. Und deswegen wird die Art und Weise natürlich eine andere sein, weil es jetzt diesen Aufsichtsrat bereits gibt.
Die Grünen sagen aber selbst, bei 26 Milliarden Euro auch international gilt das Vier-Augen-Prinzip im Vorstand. Sie bleiben dabei, schließen Sie aus. Es wird nach wie vor keinen Zweiervorstand geben, sondern es bleibt bei einem Alleinvorstand. Sie sind Eigentümervertreter.
Ich halte mich hier auch an die Empfehlung des Aufsichtsrates und an die Erläuterungen, die im Gesetz mitbeschlossen worden sind, mit Stimmen der SPÖ, mit Zweidrittelmehrheit, wofür das derzeitige Aufgabenportfolio ein Alleinvorstand ausreichend scheint.
Dann sage ich danke für das Interview, Herr Finanzminister.
Vielen Dank.